Der Podcast wird präsentiert von Lebensgefühl Österreich. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
NZZ Akzent. Vicente de la O. Levi macht eines ganz klar.
Seguimos sin recibir combustible, que no tenemos absolutamente nada de fuel, que no tenemos absolutamente nada de diesel, estoy siendo repetitivo.
Der Energieminister von Kuba sitzt vor einem Mikrofon, vornüber gebeugt und sichtlich müde, und gibt vor versammelten Journalisten zu: Wir haben absolut nichts mehr. Keinen Diesel, kein Benzin, nur noch etwas Gas, das Kuba selber produziert.
El efecto del bloqueo sí nos está haciendo.
Der Schaden sei immens, den das US-Embargo auf Öl angerichtet habe, sagt der Kubaner. Denn bis vor ein paar Monaten wurde Kuba vor allem von Venezuela versorgt, aber von dort und auch von anderswo kommt jetzt nichts mehr durch. Diese Pressekonferenz war am 13. Mai, verbessert hat sich die Lage aber nicht seither, im Gegenteil. Es scheint also wirklich, Sandra, als ob dieser Bann, den US-Präsident Trump auf Kuba gelegt hat, wirklich funktioniert. Kuba kriegt von niemandem mehr Treibstoff.
Ja, die Situation ist wirklich ziemlich krass vor Ort. Wir haben mittlerweile Stromausfälle von bis zu 22 Stunden am Tag, weil die meisten Kraftwerke in Kuba mit Diesel betrieben werden. Kuba selber hat auch Öl, allerdings nur 40% für den Eigenbedarf. Und das ist auch sehr schwefelhaltiges Öl. Es ist also minderwertiges Öl. Und seit Monaten kam auch nur ein einziges Schiff, ein einziger Öltanker durch die Blockade der US-Regierung. Das war ein russisches Schiff, da war ich auch direkt vor Ort. Ich habe gesehen, wie das eingelaufen ist in den Hafen von Matanzas, der sonst komplett leer war. Also die Situation ist wirklich dramatisch und die Bevölkerung leidet sehr. Aber wie das oft so ist in der Not, dann erfinden sie eben auch neue Dinge. Die sind wirklich sehr resilient. Und die Kubaner haben also inzwischen begonnen, selber Strom zu produzieren.
Mit nur 3 Stunden Strom am Tag und kaum Treibstoff mussten die Menschen auf Kuba erfinderisch werden. Also läuteten einige von ihnen die Energiewende gleich selber ein, erzählt Reporterin Sandra Weiss. Ich bin Simon Schaffer. Sandra, du warst im März da, vor 2 Monaten also. Wie zeigte sich das Ausbleiben des Öls und des Treibstoffs damals schon?
Also ich fand das sehr interessant in Havanna. Es war sehr still. Normalerweise ist es ja eine sehr wuselige, lebendige Stadt. Es fuhren kaum noch Oldtimer herum, die man früher ja sonst sehr viel gesehen haben. Auch wenige von diesen alten Ladas, die es da noch viel gibt. Die Luft war deutlich besser als sonst. Aber es gab natürlich auch Probleme. Es gab sehr viel Müll, der sich an den Straßenecken auftürmte, weil auch kein Treibstoff mehr da ist für die Müllabfuhr. Die Leute haben dann zum Teil dann nachts auch verbrannt. Der Müll zog natürlich auch Ratten und Kakerlaken an. Und viele Einwohner, die hatten auch kein Wasser mehr, weil die Pumpen natürlich auch mit Strom betrieben werden und dann ausfallen. Es gab auch kaum noch öffentlichen Transport und sehr lange Schlangen an Bushaltestellen. Leute, die haben eben zum Teil 1 oder 2 Stunden gewartet, bis da endlich mal ein Bus kam und sie nach Hause fuhr. Es war also schon ein Ausnahmezustand.
Ese casualmente lo compré anoche.
Aber dann gibt es ja eben auch noch andere.
Yo me llamo Wilmer.
Wilmer, yeah.
Wilmer Morales.
Wilmer Morales.
Ja, den Wilmer habe ich getroffen mit seiner Familie im Zentrum von Havanna. Und er saß da draußen auf einem niegelnagelneuen Elektromotorradtaxi, das er erst am Vortag ausgeliefert bekommen hatte. Das war so ein Dreirad und so eine überdachte Sitz- und Ladefläche.
Also wie ein Tuk-Tuk sozusagen?
Ja, genau, wie so ein Tuk-Tuk. Und das sieht man jetzt sehr, sehr häufig in Havanna. Das sind eben so Motorradtaxis oder auch eben Transportmittel für die Familie, ne?
Wie hat er das gekriegt?
Er hatte eigentlich ursprünglich ein normales Auto gehabt und mit dem hat er eben auch Taxidienste gemacht, aber es gab eben keine Möglichkeit mehr an Benzin zu kommen. Das Auto steht jetzt bei ihm zu Hause und so hat er sich das Geld von einem guten Freund im Ausland geliehen und das Motorrad dann aus Panama importieren lassen. Also $4,000 hat das gekostet. Und die Bestellung und so lief über Internet. Da gibt's also wirklich einen sehr fluktuierenden Handel zwischen Panama. Da gibt's Freihandelszonen im Hafen, in den Häfen von Panama. Und dort kann man relativ günstig einkaufen. Und so lief das dann. Ist natürlich ein chinesisches Tuk-Tuk.
Bueno, y usted se siente como?
Sí, no, bien, bien. Feliz.
Una
Und dann steckt er es abends bei sich zu Hause einfach ein und ist bereit für den nächsten Tag.
Genau, also er steckt das bei sich zu Hause ein oder wenn eben Stromausfall ist, dann hat er auch, in Kuba läuft vieles über Beziehungen, dann hat er eben auch gute Freunde und Bekannte, die in einem Viertel wohnen, wo der Strom nicht so häufig abgestellt wird. Denn auch das ist ein Unterschied, wenn du zum Beispiel in der Nähe von einem großen Hotel wohnst, das noch in Betrieb ist, oder in der Nähe von einem Krankenhaus oder wichtigen staatlichen Institutionen, die immer Strom haben müssen. Wenn du in diesem Stromkreislauf lebst, dann hast du länger Strom. Und er hat natürlich einen Bekannten, der in so einer Gegend lebt, und da kann er das dann immer aufladen.
Und trotzdem, also ist ja auch nicht befriedigend, sage ich jetzt mal, für ihn, wenn er ja als Taxifahrer doch auch darauf angewiesen ist, einfach jedes Mal eine bessere Steckdose zu finden, sage ich jetzt mal.
Ja, genau, das ist auch ein Problem und deswegen habe ich beobachtet, dass in Kuba, in Havanna jetzt auch sehr viele Menschen auf Solarstrom umstellen, sich also Paneele auf die Dächer montieren. Und das ist ja eigentlich auch sehr logisch. Also Kuba ist super dafür geeignet. Es hat bis zu 250 Sonnentage im Jahr und eine sehr hohe Sonneneinstrahlung. Und vor allem in der Provinz, da sind die Stromabstellungen nämlich schon sehr viel länger der Alltag als in Havanna.
Warum?
Naja, in der Provinz ist es so, dass aus politischen Gründen Havanna immer bevorzugt wurde bei der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, mit Strom und so weiter, weil die Regierung Unruhen gefürchtet hat in der Hauptstadt, so wie sie ja jetzt auch passieren zurzeit. Und der Provinz hat man dann immer schon viel mehr zugemutet. Also da wurde der Strom schon länger rationiert, um ihn zu kanalisieren, in Touristenhochburgen zum Beispiel wie Varadero. Und ich bin dann nach Santa Marta gefahren, das ist in der Nähe von Varadero, rund so 135 Kilometer außerhalb von Havanna. Das ist die Schlafstadt der Arbeiter von Varadero und das ist eine Stadt, die schon seit Jahren kaum noch Strom hat.
Wir sind gleich zurück. Kennst du die Momente, die einfach im Kopf bleiben? Es ist morgen mit Blick auf Berge und das Gefühl, sich noch jemand anders zu Hause zu fühlen und trotzdem ganz neu bei dir. In Österreich sammelst du nicht nur ein Erlebnis, du nimmst etwas mit heim. Neue Geschichten, neue Lieblingsorte und Erinnerungen, die dich nicht mehr loslassen. Gutes Essen, sportliche Erlebnisse, echte Begegnungen, kein grosser Plan, einfach los. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
Ja, als ich da angekommen bin in Santa Marta, da fielen mir sofort die vielen Solarpaneele auf, die da auf den Dächern sind. Also zum Beispiel gibt's da schon Kioske, so am Straßenrand, die mit Paneelen arbeiten, um gekühlte Getränke verkaufen zu können. Ja, und ich bin dann einfach auf so ein Haus zugelaufen, das Solarpaneele hatte, und habe die Leute dann gefragt, die dort standen, wie oft denn hier so die Stromausfälle sind.
Aquí qué tan frecuentes son los apagones.
Okay, die konnten deine Frage nicht ganz ernst nehmen.
Ja, die mussten sogar lachen. Das ist der kubanische Humor. Die sagten, oh, wir haben hier gar keine Stromabschaltung. Wir haben ab und zu mal eine Stromanschaltung. Ja, so nach alle 24 Stunden vielleicht, manchmal auch nur 30 Stunden. Also wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Situation. Die Nachbarn, die saßen alle vor dem Haus, eben mit ganz vielen Solarpaneelen. Und da habe ich gefragt, wem das Haus gehört. Dann sagten mir, das ist hier, die Nurka. Und das war dann Jurka Contino, die Besitzerin des Hauses, mit der ich dann auch gesprochen habe. Leider habe ich die Aufzeichnung nicht mehr. Sie sagt, also sie hätte echt die Schnauze voll gehabt, diese Stromausfälle und auch die Stromschwankungen, die damit einhergehen, die hätten ihr die Geräte kaputt gemacht, also Ventilatoren, den Kühlschrank, das Essen wurde schlecht. Und sie konnte vor Hitze nachts überhaupt nicht mehr schlafen. Und es gäbe dann auch noch viele Mücken gegeben. Und als sie sich dann auch noch mit dem Chikungunya-Tropenfieber angesteckt hatte, das durch Mücken übertragen wird, da hatte ihre Tochter dann genug. Und die Tochter, die lebt in Kanada und verdient da auch einigermaßen gut. Und die hat dann gesagt, so, wir installieren jetzt Solarpaneele auf dem Dach und hat das Ganze also finanziert. Ja, also jetzt hat die Nurka also wirklich so 24 Solarpaneele auf dem Dach. Das ist so ein relativ modernes Haus mit einem Flachdach oben. Das ist also zugepflastert mit diesen Paneelen. Sie hat drei moderne chinesische Speicherbatterien in so einer Art Abstellkammer, die auch dann gekühlt ist. Die hat also in der Abstellkammer dann auch eine Aircondition, die von diesen Batterien selber betrieben wird. Und naja, ganz interessant ist, dass eben diese Anlage von ihr einfach so viel Strom produziert, dass sie den im Überfluss hat. Und den gibt sie an ihre Nachbarn ab, die eben, viele können sich keine Solarpaneele leisten. Das ist ja auch eine große Investition auf Kuba. Und sie hat dann so ganz lange so Mehrfachsteckdosen, die sie dann auf den Gehweg vor ihrem Haus so verlängert. Und da sitzen dann die ganzen Nachbarn und laden alles Mögliche auf. Also zum Beispiel irgendwelche elektrischen Ventilatoren oder ihre Handys oder dann eben auch Powerbanks oder auch so Lampen. Gibt auch so elektrische Lampen, wo man dann eine Notbeleuchtung hat in der Nacht. Und da sitzen die dann und quatschen so lange, bis ihre Sachen aufladen.
Ist eigentlich ein Treffpunkt geworden jetzt aus der Not.
Ja, das ist ein neues Gemeindezentrum geworden da auf der Straße. Ja. Und die sind auch wirklich alle sehr dankbar, die meisten Menschen, weil sie sagen eben, es ist ihre einzige Möglichkeit, noch ein bisschen Lebensqualität zu bekommen, ne, weil der Staat sie einfach komplett im Stich lässt. Und ein Rentner, der kriegt halt nicht mal umgerechnet 20 Dollar Rente, was nicht mal fürs Essen reicht. Da sagte mir, also er sei unheimlich dankbar und er komme dann 2 bis 3 Mal am Tag, um Sachen aufzuladen. Und der nannte dann die Nyurka unsere Sonnenkönigin, die das Leben so ein bisschen erträglicher macht.
Also die Lösungen kommen zum Teil von außen. Es braucht auch Hilfe, Finanzierungshilfe von Leuten eben aus dem Ausland, von Verwandten, von Freunden. Die Frage ist jetzt für mich aber, wie nachhaltig ist das eigentlich? Also kann sich denn diese alternative Sonnenenergie jetzt in diesem Fall durchsetzen für Kuba?
Naja, im Moment ist es noch eine reine private Initiative, also sind auch private Kleinunternehmer, die zum Teil auch noch aus der Ära von Barack Obama stammen. Unter dem gab es ja einen Annäherungskurs, unter dem hat Kuba eben viele so Kleinunternehmen privater Art zugelassen. Und die machen das auf privater Basis. Und das geht natürlich nur für einen Teil der kubanischen Bevölkerung, die auch Zugang zu Devisen haben und ein bisschen besser verdienen. Also entweder Verwandte im Ausland haben oder selber auch aus dieser Unternehmerschicht kommen. Aber für einen Großteil der Bevölkerung, die eben auf den Staat angewiesen sind oder für den Staat arbeiten und wenig Geld haben, funktioniert das nicht. Aber sagen wir mal, der kubanische Staat zieht jetzt nach. Er hat auch kapiert, dass er so langsam mal die Energiewende einleiten muss. Die haben mit China ein Abkommen geschlossen und wollen jetzt also 52 Solarparks bauen, 1000 Megawatt. Das wären dann ungefähr das Ziel bis 2035, so 40% aus erneuerbaren Energien. Das ist jetzt so die staatliche Vorgabe, dass das Ganze auch wirklich eine Energiewende wird, die staatlich verankert und unterstützt wird.
Ja, und eben nah an China, nur es geht nur mit der Hilfe von China. Und wie realistisch ist denn dieses Ziel mit dieser Hilfe?
Also ich habe mit Experten gesprochen und sie gerade dazu befragt und die waren sehr skeptisch. Die sagten, das Ganze sei doch sehr teuer, diese Investition. Man bräuchte da 8 bis 10 Milliarden US-Dollar und die hat der kubanische Staat einfach nicht. Der ist halt irgendwie notorisch immer unterfinanziert und kann das alles gar nicht finanzieren, was er braucht. Weil man müsste dann auch zusätzlich zu diesen Solarparks eben auch das total veraltete Stromnetz sanieren. Und man bräuchte unheimlich Batteriekapazitäten eben auch für die Nacht, wo die Stromnachfrage dann am höchsten ist. Sie sahen das sehr skeptisch. Die meinten, China würde das wahrscheinlich nicht alles finanzieren. Aber auf jeden Fall rücken die beiden Länder jetzt näher. Ja, und das ist so ein bisschen die Ironie. Also Trump treibt eben mit seinem Erdölembargo Kuba in die Arme Chinas und betreibt damit unfreiwillig eine Energiewende.
Wie lange Kuba so noch durchhält, wird sich zeigen. Stand Donnerstag haben die USA den Druck erhöht und Raúl Castro, den Bruder von Fidel Castro und immer noch mächtigen Mann in Kuba, angeklagt wegen tödlichen Angriffen auf Amerikaner. Diese Angriffe liegen rund 30 Jahre zurück. In Kuba wappnet sich die Armee für einen möglichen Angriff, ähnlich wie in Venezuela. Und wir wissen auch, dass die CIA für Verhandlungen in Kuba war. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann in der NZZ lesen. Ein Link ist in der Folgenbeschreibung. Das war NZZ Akzent mit der Reporterin Sandra Weiss. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.